Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann aus der Corso-Redaktion. Hallo. Ein guter Hotelpage hält sich im Hintergrund. Der ist zur Stelle, wenn man ihn braucht, ansonsten unsichtbar. Aber einen gibt es, der tanzt da aus der Reihe. Und zwar ist das Spirou. Der ist wahrscheinlich der bekannteste Hotelpage der Welt, im Comic natürlich. Und er ist ein Page, der dann später noch ganz andere Abenteuer erlebt hat. Maßgeblich bekannt gemacht hat ihn der belgische Zeichner André Franquin. Und heute, am 3.1.2024, jährt sich der Geburtstag von Franquin zum 100. Mal. Volker Hamann ist Comic-Historiker und Verleger von Edition Alphons, dem Verlag für grafische Literatur. Und mit ihm haben wir gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch über André Franquin.
Ja, hallo, guten Tag.
Also André Franquin hat ja Spirou nicht erfunden, das war Robert Velty. Trotzdem war es der Franquin, der Spirou zu großem Erfolg geführt hat, so in den 50ern, 60ern. Wie ist ihm das gelungen?
Das ist ihm vor allem dadurch gelungen, dass er ein großes Repertoire an abenteuerlustigen Geschichten vor sich hatte, die er fortführen wollte. Er hat die Geschichte nicht vom Erfinder der Figur von Robert Velter übernommen, sondern von dessen Nachfolger Gigé. Der hat quasi während des Zweiten Weltkrieges das Spirou-Magazin, in dem eben die Abenteuer des Titelhelden auch erschienen sind, quasi im Alleingang gemacht, hat realistische Abenteuerserien gemacht, hat eben die Titelserie, die Spirou-Serie gemacht, hat wahnwitzige Abenteuer von Woche zu Woche erzählt und ist dann irgendwann mit der Arbeit so überfordert gewesen, dass er sich junge Leute gesucht hat, unter anderem eben André Franquin, und die angeleitet hat, gewisse Arbeiten von ihm zu übernehmen und fortzuführen. Und Franquin hat damit eben im Sommer 1946 die Titelserie quasi aus dem Stand, aus einem laufenden Abenteuer heraus übernommen und hatte quasi carte blanche, durfte machen, was er wollte. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis er die Serie zu seiner eigenen gemacht hat, aber das war so sein Startpunkt.
Wie hat er es gemacht, die Serie zu seinem eigenen Ding zu machen?
Indem er viele eigene Ideen eingebracht hat, seinen eigenen Humor eingebracht hat, vor allem aber seine unbändige Lust, dynamisch zu zeichnen. Das kam aus seiner Zeit, er hat vorher in einem kleinen Trickfilmstudio in Brüssel gearbeitet, wo er so nach dem Kunststudium begonnen hat, was dann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg schließen musste. Da hat er eben auch andere Leute wie Morris, den Erfinder von Lucky Luke, kennengelernt. Und diese Kombination aus Erzähllust und Talent zum Zeichnen, zum dynamischen Zeichnen und zum Entwickeln von Welten, das hat er nachher dazu genutzt, aus Spirou und Fantasio ein kleines eigenes Universum zu bauen, indem er einen Dreh- und Angelpunkt, einen örtlichen, einen regionalen Dreh- und Angelpunkt mit dem Örtchen Rummelsdorf erfunden hat. Er hat viele verschiedene Nebenfiguren eingeführt, wie den Vetter Zantafio oder den Graf Rummelsdorf. Und so hat er im Laufe der Jahre, eben ab Beginn der 50er Jahre, die Serie dann wirklich zu etwas Eigenem gemacht.
Gaston zum Beispiel dann natürlich auch erfunden, diesen Redaktionsboten, oder das Masupilami, das Fantasiewesen aus Palumbien.
Genau.
Ja, dynamisches Zeichnen, haben Sie gerade schon gesagt. Also die Figuren sahen immer so aus, als wären sie in Bewegung. Hat Franquin damit auch so einen, europäischen Zeichenstil entwickelt, vielleicht in Abgrenzung zum amerikanischen?
Ja, ich denke schon. Die Basis des Ganzen ist wirklich der Trickfilm, der Franquin besonders begeistert hatte, eben gerade die großen abendfüllenden Trickfilme von Walt Disney, damals Schneewittchen und Pinocchio, haben ihn genauso begeistert wie eben Morris, wie den Erfinder von Lucky Luke. Und beide zusammen sind auf jeden Fall so stilbildend gewesen, dass nach ihnen sogar eine eigene Zeichenschule, die École Marcinelle, benannt wurde, eben nach dem Örtchen, in dem der Dupuis Verlag, für den die beide gearbeitet haben, seinen Sitz hatte. Die waren beide schon enorm einflussreich, auf jeden Fall.
Gucken wir mal auf die Type Franquin. Also Spirou ist ja spitzbübisch, hat so seinen ganz eigenen Kopf. Gleichzeitig ist er auch treuselig und herzensgut. Wie viel Spirou, würden Sie sagen, steckte in André Franquin?
So gut wie gar nichts.
Ah, interessant.
Ich glaube, er hat am ehesten sich mit der Figur Fantasio identifiziert, hat auch das Eichhörnchen Pips so ein bisschen lebendiger werden lassen, sag ich mal, durch seine Ideen. Am meisten, glaube ich, aber ist ihm das dann nachher in der Nebenfigur Masopilami gelungen, die ja dann nachher auch eine eigene Reihe bekam, nachdem er Spirou abgegeben hat. Er konnte sich mit dieser Figur nie so richtig anfreunden und hat durch das Hinzufügen weiterer Figuren die Serie zu etwas Eigenem gemacht, was ihm auch Spaß brachte. Aber mit der Figur selber konnte er nie richtig viel anfangen. Das war, wenn man so will, so eine Blaupause, auf der er seine eigenen Ideen dann ausbreiten konnte.
Und warum? Wie war Franquin wirklich?
Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. Ich habe ihn zwar mal getroffen, aber nie mit ihm reden können. Ich glaube, das war ein sehr introvertierter, sehr feinsinniger, humorvoller Mensch, der auch sehr liebevoll und sehr eine hohe Anerkennung unter den Kollegen hatte. Ich glaube, am ehesten lernt man ihn kennen, wenn man seinen Humor versteht und wenn man über seine Sachen lachen kann.
Ist natürlich schwer jetzt zu machen, aber Richtig. Wie lässt sich sein Humor erklären?
Hintergründig, nie bösartig, immer sehr respektvoll und auch die bösen Seiten von Menschen so ad absurdum zu führen. Also die werden zwar nicht lächerlich gemacht, aber sie werden so dargestellt, dass man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein und man lacht darüber.
Es gab ja auch eine dunkle Seite bei Franquin, die hat sich dann geäußert in den sogenannten schwarzen Gedanken. Das waren so kurze Gags mit bitterbösem Humor, Bilder von Gewalt, dem Ende der Welt, Despotentum. Was für ein Franquin konnte man da kennenlernen?
Das war seine tatsächlich mehr dunkle Seite. Er ist Anfang der 60er Jahre durch eine Hepatitis-Erkrankung, hat er im Laufe der Jahre schwere Depressionen bekommen. Das drückte sich dadurch aus, dass er zum Beispiel eine längere Zeit nicht an Spirou und Fantasio arbeiten wollte. In der Zeit hat er hauptsächlich Gaston gezeichnet. Man merkt auch im Laufe der 60er Jahre und 70er Jahre, dass da in Gaston auch mal so ein böswilligerer Ton herrscht. Und er hat nachher für eine Gegenbeilage oder ein Gegenentwurf des Spirou-Magazins, das Jugendmagazin, in dem Heile Welt herrschte, hat er zusammen mit dem ehemaligen Chefredakteur Ivan Delporte, hat er eine Beilage gegründet, in der sie sich austoben wollten und durften, die ihnen wichtig waren. Und für die hat er eben diese Idee Noir, die schwarzen Gedanken, erfunden. Und in diesen Geschichten lernt man den späteren Franquin am besten kennen, weil er dort wirklich alles reingetan hat, was ihm an dunklen, an schwarzen Gedanken wichtig war, aber eben immer auf eine auch humorvolle Art und Weise und gar nicht so gewalttätig, wie das vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
Aber schon mit ernsten Themen, hat er auch vorher schon gearbeitet für Amnesty International, da ging es dann um Folter, oder für Greenpeace hat er auch gearbeitet, gezeichnet.
Genau.
Naja, und diese Arbeiten waren es ja dann auch, die geholfen haben, dieses damals noch recht junge Medium Comic für ein erwachsenes Publikum zu öffnen, oder?
Ganz genau. Er hat diese Beilage zu Spirou, diese Trombeau Illustré hieß das, musste nach 30 Wochen eingestellt werden, weil die Verantwortlichen gemerkt haben, was ihnen da eigentlich jede Woche beigelegt wurde. Das war tatsächlich schon eine Art Erwachsenenmagazin in einem Kinder- und Jugend-Comic-Magazin. Und er hat die schwarzen Gedanken dann für ein anderes Magazin fortsetzen können, was im Zuge dieser ganzen Öffnung des Comic-Bereichs für Erwachsene gegründet worden ist. Flüte Glacial, für das Marcel Gottlieb damals verantwortlich zeichnete, auch ein sehr, auch ein guter Freund von Franquin, aber auch ein sehr, sehr bekannter Zeichner. Und das schwamm so auf einer Welle mit, in der auch andere Magazine Comics tatsächlich für Erwachsene immer interessanter gemacht haben.
Neben Hergé, also dem Tim und Struppi-Zeichner, war es der Franquin, der Europas Comicwelt entscheidend geprägt hat. Wo finden wir denn heute noch Spuren seines Einflusses?
Ich glaube, in nahezu jedem Comic, der heute eine ja, halbwegs humoristische Richtung einschlägt, sieht man mehr oder weniger Einflüsse von Franquin oder zumindest seine Ideen wieder. Und ich glaube insgesamt, das ganze Spirou-Magazin existiert ja nach wie vor seit 1938, das älteste europäische Comic-Magazin. Da finden sich, ich sag mal, in jeder Woche finden sich mindestens ein oder zwei Beiträge, wo die Zeichner auch in Interviews zu Protokoll geben, dass sie von Franquin beeinflusst worden sind und wie wichtig der Einfluss von Franquin gewesen ist. Nicht zuletzt natürlich auch in der Fortführung der Gaston-Serie durch den kanadischen Zeichner Delaf, der die im Moment gerade wiederbelebt hat nach einigen juristischen Rangeleien. Und bekannter deutschsprachiger oder auch in Deutschland bekannter Zeichner aus der Schweiz, Sepp, hat mit seiner Figur Titeuf zum Beispiel auch eine Fortführung so witziger Comics, die um einen Jungen handeln, gezeichnet.
Das sagt der Comic-Experte Volker Hamann. Heute vor 100 Jahren wurde André Franquin geboren. 1997, im Alter von 73, ist er gestorben. Volker Hamann, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, das war der Corso-Podcast. Mein Name ist Christoph Reimann. Diesen Podcast kann man abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.